Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, zu Gast sein zu dürfen im Mutterhaus der Anhaltischen Diakonissenanstalt Dessau. Und vor mir sitzt Schwester Heller. Hallo Schwester Heller, danke Ihnen für die Einladung zum Gespräch.
Gerne.
Und wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Minuten zu sprechen über die Laurentiushalle in Dessau, die jetzt von uns einige Meter auf dem Gelände der Anhaltischen Diakonissenanstalt steht. Und Schwester Heller, es ist eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen, denn Sie waren zwar nicht, als die Bauarbeiten liefen, hier, aber Sie sind kurz nach Fertigstellung des Baus zur Gemeinschaft gestoßen. Sie sind also, hatten das Privileg, in eine frische, fast nagelneue Kirche mit einziehen zu dürfen, wenn ich das mal so sagen darf. Wie haben Sie diesen neuen Bau erlebt? Wie waren so die erste Zeit Anfang der 70er für Sie mit dem Gebäude in der Gemeinschaft?
Ich kam 1972 hier in die Anhaltische Diakonissenanstalt und war Seminarleiterin in einer Ausbildungsstätte. Da wurden Diakoninnen und diakonische Helferinnen ausgebildet, die also in Einrichtungen der Kirche arbeiten würden. Und damit verbunden war, dass sie Unterricht hatten in den Fächern, die sie dazu brauchten. Dieser Unterricht fand im Kursushaus statt, aber mindestens auch zu 50% in der Laurentiushalle. Denn die Laurentiushalle bestand damals nicht nur aus dem Obergeschoss, was wir jetzt noch nutzen, sondern hatte ein Kellergeschoss, in dem Unterrichtsräume und eine Turnhalle waren, sodass man dort Handarbeiten und Basteln und Naturkunde und solche Dinge unterrichten konnte.
Ist das etwas, was zu tun hat mit dem, ich suche ein gutes Wort dafür, pragmatischen Geist, den ich aus der Diakonie kenne, dass man sagt, eine Kirche nur als, in Anführungszeichen, nur als Gottesdienstort wäre ein bisschen wenig, sondern wir möchten das praktische Arbeiten und das Gottesdienstliche zusammen in einem Bau machen? Oder ist das eher, man hatte halt wenig Platz und hat sich beholfen?
Ich denke, es war beides. Sowohl der wenige Platz als auch eben die Notwendigkeit, dass man für den eigenen Kindergarten auch einen Raum brauchte. Es war beides und es ist schon so, die Diakonie verbindet ja auch beides und ist sehr auf das Praktische ausgerichtet. Das ist eigentlich ihr Wesen. Und bei diesem Fach Kinderdiakonie war es eben wichtig, da auch sowas dabei zu haben wie eine Turnhalle oder Unterrichtsräume. Oben drüber war der Kirchsaal und der war auch notwendig, weil ja durch die Zerstörung im Krieg der eigentliche Kirchsaal zerbombt war. Das ganze Haus war zerstört. Man hatte dann als Ersatz eine Militärbaracke vorübergehend zur Nutzung, aber das war natürlich keine Dauerlösung. Und deshalb fand ich das sehr symbolisch für Diakonie tatsächlich, dass eben sowohl das Geistliche als auch das Praktische in einem Gebäude miteinander und ja wirklich miteinander auch existieren konnten. Ich habe dieses sehr genossen, weil ich eben mit den Schülerinnen dort fast alles machen konnte, auch die Fächer, die ich selber gar nicht unterrichtet habe, weil sie eben auch an den Gottesdiensten teilgenommen haben und das ganze geistliche Leben kennengelernt haben. Es gehörte damals auch noch eine Sakristei für das Mittagsgebet dazu. Und im Grunde genommen, auch wenn es eine Gruppe gab, die vielleicht anfangs gegen den Bau der Laurentiushalle war, weil dadurch natürlich auch ein Stück von ihrem Erholungsgebiet weg musste, mit Pergola und Rosenbeet und solchen schönen Dingen. Aber es waren alle eigentlich dann sehr erfreut, dass die Halle stand und dass sie auch diesen nüchternen Charakter hatte, weil eben nicht nur Gottesdienst und Andacht da drin stattfand, sondern auch sich Gruppen drin versammelt haben, wir einladen konnten. Anfangs habe ich das so empfunden, dass es vorwiegend zum eigenen Gebrauch gebaut war. Also, dass die Mitarbeiter was von hatten, weil sie dort ihre Versammlungen halten konnten, dass dort auch Mitarbeiterkinder getauft wurden, das habe ich erlebt. Also der ganze Altarraum war ja so gestaltet, dass wenn man reinkam, tatsächlich auf den Gottesdienst, die Kirche, alles, was dazugehörte, schaute. Und der größere Teil der Laurentiushalle, aber so wie ein Versammlungsraum aussah, zu Anfang war der etwas, ja, müsste stark beleuchtet werden, weil die Fensterseite mit Industrieglas ausgestattet war, das so etwas milchig war und eigentlich ihren Durchblick nach draußen nicht zuließ. Das fand ich eigentlich den einzigen Mangel. Ansonsten war durch das wechselnde Gestühl, was man ja nicht wie starre Kirchenbänke, die immer da standen, immer auswechseln konnte nach Bedarf. Man konnte Stühle dazustellen, man konnte Stühle wegnehmen, man konnte Stühle austauschen. Wir hatten Klapptische, die dann eigentlich auch zu Festivitäten ausgeklappt werden konnten, so dass man da auch Kaffee trinken konnte und Feste feiern konnte. Ich habe es auch anfangs nicht nur für den Unterricht genutzt, sondern ich habe auch sehr viel Feste und Feiern dort erlebt. Vielleicht, weil ich auch das Fach unterrichtet habe, Fest und Feier, ist mir das am meisten in Erinnerung geblieben. Aber es haben eben nicht nur Feste und Feierlichkeiten da stattgefunden, sondern auch Tagungen und Versammlungen und Konferenzen. Ich habe mich erinnert, dass Bischöfe bei uns waren. Ich habe mich erinnert, dass diakonische Vertreter sich da versammelt haben, die nicht nur aus Anhalt waren, dass das auch ein Proberaum war für Musiker, weil das von Anfang an eigentlich von der Akustik gut war, besonders im Altarraum. Und deshalb hat sich das so entwickelt, dass dann auch eben das Laurentiusorchester sich gründete mit Laien und professionellen Musikern zusammen. Das war aber dann schon nach der Wende. Vor der Wende war es für meine Begriffe ausschließlich zum Eigenbedarf, obwohl natürlich da auch Leute von außen eingeladen wurden und dabei waren, aber nach der Wende viel stärker, lag vielleicht auch an den wechselnden Leitungsleitenden, die dann dort die Laurentiushalle auch stärker nutzen wollen.
Wie funktioniert die Leitung der Schwesternschaft? Also wir haben, vielleicht erklären wir es kurz, es gibt die Schwesternschaft und es gibt noch andere Formen von Gemeinschaft.
Ja, früher war die Schwesternschaft der Träger der Einrichtung.
Also die Diakonissen.
Ja, später kamen ja Mitarbeiter dazu. Und für die brauchte man ja auch einen Raum, wo sie sich versammeln konnten. Oder ich habe Weiterbildung erlebt in der Laurentiushalle, weil es damals eben noch so viele Mitarbeiter waren, wo man auch andere dazulernen konnte aus den Kindertagesstätten, die ja nicht hier vor Ort waren, sondern bis Ballenstedt hin verstreut waren, auch hier in der Stadt Dessau. Und dieser Raum bot sich einfach an, ihn zu verändern, und sowohl kleine Gruppen als auch große Gruppen konnten sich dort versammeln. Und das ging also weit über den Gebrauch hinaus, den anfangs die Schwestern wollten, und dann aber auch dadurch, dass die Schwestern auch außerhalb gearbeitet haben, oft für die Gemeinden da war als großer Versammlungsraum, der eben nicht nur für Kirche genutzt werden konnte, sondern auch für andere Veranstaltungen. Ich erinnere mich, dass die Synode dort getagt haben, dass dort die Kindergarteneltern ihre Feiern hatten, dass es Mitarbeiterversammlungen gab und dass es eben nicht nur Gottesdienste gab, sondern auch Versammlungen anderer Art.
Vielleicht springen wir zurück in die Bauzeit, die Sie nicht erlebt haben, in dem Sinne, dass Sie schon da waren, aber Sie natürlich... Sie hüten unter anderem auch die historischen Bilder aus der Schwesternschaft, die ich einsehen durfte. Was hat man Ihnen erzählt, wie man, wenn ich es richtig verfolgt habe, sich diese Halle ein bisschen hat ertrotzen müssen unter den Bedingungen der DDR-Zeit?
Unter den Bedingungen fehlt es vor allen Dingen an Baumaterial, und deshalb kam man eben auch auf die Nullserie dieser Schalen, Betonschalen. Und die Steine wurden über Stuttgarter Hilfe organisiert, weil da die kirchlichen Gemeinschaften und Häuser und Gemeinden doch damals sehr in Kontakt standen mit ihren westdeutschen Kollegen. und auch dann solchen Bedarf anmelden konnten und Hilfe bekamen. Insofern war das sicher auch ein Vorteil, dass man durch diese Verbindung mit den Häusern in Westdeutschland so etwas organisieren konnte und dann auch Baumaterial zur Verfügung hatte. Dazu kam, dass man natürlich auch die Leute brauchte, die bauten, und das waren dann die sogenannten Feierabendbrigaden, die aus Handwerkern bestanden, die nach ihrer eigentlichen Arbeit, die sie bei irgendeiner Firma ableisteten, zu uns kamen und nach Feierabend dann hier 2-3 Stunden oder manchmal auch länger gemauert oder gezimmert haben, je nachdem, was gebraucht wurde.
Das heißt, Sie haben einen Raum, der, Sie sprachen schon vom Industrieglas für die Fenster. Sie haben die gebogene HP-Schale, die so im Profil sowas wie eine Welle ergibt und von innen so ein bisschen, für mich hat es immer so ein bisschen was vom Gewölbe,
ja,
wenn man so von unten guckt.
Zu der Zeit fing eben gerade das Plattenwerk an seiner Produktion und da haben wir so die erste Serie bekommen. Das hat eben damals Pastor Strumpfel ausgehandelt, die dann vielleicht auch kostengünstiger war als nachher in der laufenden Produktion.
Sie haben in der Leitung der Diakonissenanstalt, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch gelesen habe, einen Vorsteher, in der Regel einen Pastor.
Ja,
und
eine Oberin.
Eine Oberin, das heißt eine gewählte Schwester aus Ihrem Kreis? Oder wie wird die bestimmt? Oder wie wurde die bestimmt?
Die hat sich meist der leitende Pfarrer gesucht.
Ah.
In Anhalt gab es nicht so viel Diakonissen, dass da immer eine gleich zur Verfügung stand. Und wir haben ja auch Bilder davon, dass zum Beispiel nach der Oberin Lange, die aus Anhalt stammte, die Oberin Dase kam, die wurde von Teltow geholt. Ah. Die Häuser standen untereinander in Verbindung und man kannte sich durch Sitzungen und Veranstaltungen, wer der Vorstand von welcher diakonischen Einrichtung war. Und dadurch konnte der Vorsteher der Anhaltischen Diakonissenanstalt natürlich auch die Oberin von Teltow oder von Dresden oder von Erfurt oder sonst wo anders her kennen und hat sie als geeignet gefunden und sie dann gebeten, dieses Amt zu übernehmen. Und wenn sie einverstanden war, dann zog sie um und war dann Oberin in einem anderen Haus.
Wie groß war die Schwesternschaft zu der Zeit, als Sie, Einsegnung ist, glaube ich, der richtige Begriff, als Sie zutraten und dann die Einsegnung nach einigen Jahren hatten?
Als ich kam, waren es vielleicht 60 und als ich die Einsegnung hatte, würde ich sagen 40.
Wie ist jetzt die Situation der Schwesternschaft?
Jetzt ist die Situation der Schwesternschaft so, dass es 5 diakonische Schwestern gibt, 4 Diakonissen und etwa 30 diakonische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Und wie ist das Verhältnis, die Schwesternschaft jetzt in einer ausgedünnten Form oder kleineren Form? Gibt es Formen von Gemeinschaft mit den unterschiedlichen Kreisen, die sich dann bilden?
Es gibt einen Konvent, es gibt Rüstzeiten, die wir zusammen haben, es gibt Feste, die wir zusammen feiern. Aber für die diakonischen Mitarbeiter ist das natürlich nicht so wie innerhalb der Diakonissenschaft, dass sie innerhalb eines Tages oder innerhalb einer Woche Verabredungen haben wie Gebetszeiten oder Bibelstunden. Das war aber auch früher schon so.
Sie haben beschrieben, dass Sie, als Sie eingetreten sind, war die Gemeinschaft noch etwas größer. Das hat sich jetzt umverlagert. Hat die Zeit der Wende eine Rolle dabei gespielt, wo ja vielleicht manches mehr möglich war, sich aber auch vieles geändert hat, also so um 1990. Was hat das für die Gemeinschaft bedeutet oder auch für das Gebäude? Ich vermute, dass dann auch an Materialien mehr möglich war oder an Ausstattung mehr möglich war.
Für die Laurentiushalle auf jeden Fall, denn die Veränderungen, die da vorgenommen wurden, zum Beispiel die Neugestaltung der Glaswand, die ist erst in den Jahren 2004 bis 2006, genau kann ich es nicht mehr sagen, vonstatten gegangen durch das Ehepaar Kloster aus Berlin. Und das die Gestaltung des Innenraums, ich denke, da ist auch neues Parkett reingekommen und neue Bestuhlung, das war auch nach der Wende. Das hat auf jeden Fall dafür was ausgemacht. Für das Leben der Schwestern nicht. Und da hat er, das war eher eine Frage der Altersstruktur, dass es irgendwann nach der Wende mehr Mitarbeiter gab als Schwestern. Das hat mit der Wende an sich eigentlich nicht so sehr viel zu tun. Das kam dadurch, dass die Schwesternschaft dann einfach überaltert war und eben bis heute dann es über Jahrzehnte, kann man schon sagen, immer weniger Diakonissen gab als diakonische Mitarbeiter.
Wenn Sie an einen klassischen Sonntagsgottesdienst denken, wer saß in den 70ern in den Reihen und wie sieht das heute aus? Ich meine nicht die Anzahl, sondern wie ist das Bild der Leute, die zu einer solchen Veranstaltung kommen?
Anfangs waren das zum größten Teil die Diakonissen und die diakonischen Schwestern, auch die Schülerinnen, weil da das Seminar noch existierte, was vor der Wende aber noch geschlossen wurde. Es waren Mitarbeiter dabei, Schülerinnen, ja, und dann Gemeindemitglieder aus der Umgebung, aber zu geringen Teilen, weil wir ja keine eigene Gemeinde waren, sondern zur Auferstehungsgemeinde gehören. Wir waren sozusagen eine Hausgemeinde. Und diese Hausgemeinde nahm ab von der Zahl der Teilnehmenden am Gottesdienst. Zum einen dadurch, dass die Arbeitsgebiete sich verändert hatten und dann auch dadurch, dass die Diakonissenschaft altersbedingt abnahm. Während der Zulauf aus der Umgebung von Menschen, die zum Beispiel den Weg zur Auferstehungskirche zu beschwerlich fanden, zunahm und bis heute eigentlich immer noch eine Gruppe von Gemeindemitgliedern, die eigentlich zur Auferstehungsgemeinde gehören, zu uns zum Gottesdienst kommen.
Sie haben vorhin erzählt, dass das Untergeschoss der Laurentiushalle sehr vielfältig genutzt war. Ich habe in Erinnerung, dass Sie von Nähmaschinen sprachen, von Turnen, von Unterricht. Musizieren war im Untergeschoss oder oben?
Im Untergeschoss probte das Laurentiusorchester. Mhm. Und das machen die bis heute, aber eben oben, weil das Untergeschoss ja nicht mehr brauchbar ist.
Warum ist das Untergeschoss nicht mehr nutzbar?
Das war von Wasserschäden betroffen und auch zukünftig sicher immer noch mit davon beeinträchtigt, wenn das Grundwasser steigt. Und die Industrie verändert sich ja rund um Dessau und das Hochwasser der Elbe spielt da eine Rolle. Von Zeit zu Zeit steigt das Grundwasser so stark, dass sich da der Fußboden löst, dass auch eben da drin nichts mehr zu machen ist. Die wurde deshalb entkernt und durchlüftet und existiert bis heute noch, die Räumlichkeit, aber sie kann nicht mehr genutzt werden.
Sie haben vorhin beschrieben, dass das Leben der Schwesternschaft auch durch Gebetszeiten gegliedert ist. Mhm. Und wo fanden diese Gebetszeiten früher in der Laurentiushalle statt oder wie fanden sie dort statt?
Die Gebetszeiten fanden dort, also das Mittagsgebet fand dort in der Sakristei statt. Alle anderen Gebetszeiten haben nicht in der Laurentiushalle stattgefunden. Ich denke, weil sie doch einen recht nüchternen Charakter hat, aber auch bestimmt durch die veränderte Anzahl der Schwesternschaft, weil sie das dann auch im stillen Raum oder in ihrem eigenen Wohnzimmer abhalten konnte.
Mit Sakristei meinen Sie einen der Nebenräume, die durch diese hölzernen Türen an der Seite sich öffnen lassen?
Gut, die jetzt eigentlich mehr ein Abstellraum ist, vor allen Dingen für das Laurentiusorchester, weil die da ihre Notenständer und zum Teil auch die Pauken da stehen haben. Und wir haben da auch Reservestühle, weil es manchmal so voll wird zum Jahresfest, dass man das einfach braucht.
Was feiern Sie zum Jahresfest?
Zum Jahresfest wird der Geburtstag der Anhaltischen Diakonissenanstalt gefeiert, der eigentlich im Winter ist, aber das eignet sich nicht so gut zum Feiern. Und die Laurentiushalle hat dann oft auch platzmäßig nicht ausgereicht, so dass man lieber im Freien gefeiert hat bis zum heutigen Tag. Aber der Termin ist dann verlegt worden, damit das Wetter auch besser mitspielt. Und wir feiern jetzt meistens im Herbst.
Queen Elizabeth hat es auch so gemacht. Der Geburtstag wurde im Sommer gefeiert. Das ist sehr höflich.
Wetterbedingt.
Ja. Die Lage der Laurentiushalle ist ja, man muss ein bisschen wissen, dass es sie gibt.
Ja.
Würden Sie es mal beschreiben, wie das in Dessau liegt, auch im Verhältnis zum Mauersgebäude oder zu den umliegenden Gebäuden?
Die Diakonissenanstalt ist ja in Nähe des Bauhausgebäudes in der Gropiusallee. aber die Gebäude werden inzwischen anders genutzt. Früher war das tatsächlich die Mitte. Es war eigentlich wie das Herzstück, weil dort eben alles stattfand, was die Zahl überschritt, es in anderen Räumen zu tun. Und anfangs war das eben tatsächlich sehr viel mehr der Fall als heute. Da war das Marienheim an der Straße, was jetzt genutzt wird für das betreute Wohnen.
Was war da früher drin?
Früher waren da alte Leute drin. Das war ein Altenheim, aber auch mit Pflegestation. Da war auch noch ein Anbau dran, der inzwischen abgerissen ist, weil da der OP hinkam und der Parkplatz. Dieses Marienheim war aber mit so, also Leute, die dort Unterkunft fanden, die konnten zum Teil oder zum großen Teil noch selbstständig gehen und sich unter dem Nussbaum davor versammeln. Das Bild habe ich noch vor Augen, dass dann die Schwestern und die sie betreut haben, die Mitarbeiter, mit den Leuten rausgegangen sind, auch spazieren gegangen sind innerhalb des Geländes. Wir hatten ja damals auch noch einen Garten und das sah einfach anders aus. Es war noch nicht alles gepflastert oder mit Steinen zu. Die Leute, die damals ins Marienheim kamen, waren in der Regel noch gängig und blieben dann, bis sie starben. Und da war das Ganze mehr genutzt, auch das Umfeld. Also zwischen Altenheim und Laurentiushalle. Aber auch innerhalb der Laurentiushalle erinnere ich mich an Faschingsfeste, die alle Marienheimsbewohner feierten. Also da waren auch Rollstühle drin. Nicht nur Leute, die noch selber gehen konnten. Aber die Leute, die heute kommen, sind schon anders beschaffen und können nicht mehr so viel draußen sein oder bis zur Laurentiushalle zu kommen, um die Feste oder die Gottesdienste mitzuerleben.
Dann hätten wir das Mutterhaus, in dem wir jetzt im ersten Obergeschoss sitzen, wenn ich es richtig interpretiere, ihr Wohnzimmer jetzt von der Schwesternschaft. Ja. Was sonst gruppiert sich um die Laurentiushalle herum an Gebäuden heute?
Heute ist, weil wir ein Gelände dazu kaufen konnten, ein Kindergartenneubau entstanden. Ich denke, das war 2001, ähnlich wie das neue Marienheim an der Eichelhäuser Straße. Es war etwa die gleiche Zeit. Auf dem Gelände befindet sich außerdem das Hospiz. Daneben noch ein Teil des Hospizes, wo Patienten, die künstlich beatmet werden, Betten haben. Das Gerngelände hat sich eben erweitert und ist größer als damals zum Bau der Laurentiushalle. Und dadurch liegt die Laurentiushalle jetzt vom Hospiz zwar weit entfernt, aber wir haben trotzdem in der Laurentiushalle in all den Jahren bis heute immer die Gedenkfeiern für die Verstorbenen eines Jahres mitsamt den Angehörigen, die dann auch bei uns zum Kaffeetrinken eingeladen sind. Dort werden immer die Namen nochmal genannt und wird an die Verstorbenen gedacht. Und das die Laurenz ist auch meistens auch heute noch voll. Obwohl das Hospiz ja ziemlich weit abliegt von der Laurentiushalle. Die Gäste dann aber auch ins Mutterhaus eingeladen werden und man nicht den Weg Hospiz Laurentiushalle immer zurücklegen muss. Im Mutterhaus selbst ist ja auch ein stiller Raum, wo zum Gebet eingeladen wird, wo auch Leute von draußen kommen und diakonische Mitarbeiter dabei sind, zum Beispiel zum Nagelkreuzgebet. Das Nagelkreuz selber steht aber in der Laurentiushalle. Also es ist auch heute eine Verbindung zwischen den Häusern und die Laurentiushalle steht heute nicht mehr im Mittelpunkt aller Gebäude, die es jetzt gibt. Die Pfarrhäuser, die noch damals da waren, sind inzwischen weggerissen, weil man mit dem Gedanken spielte, das Marienheim zu vergrößern. Bis heute nicht geschehen. Die Laurentiushalle liegt von daher am nächsten noch am Mutterhaus ran und an dem Haus, wo das betreute Wohnen und das MVZ drin sind. Aber es ist trotzdem noch ein Mittelpunkt, weil es immer Ort ist, wo Leute eingeladen werden, wo sie sich treffen, wo sie sich versammeln und wo beides stattfindet, sowohl das geistliche Leben als auch ganz profane Dinge, wo etwas organisiert wird oder wo etwas geplant wird, wo etwas gefeiert wird, was nicht unbedingt was mit Kirche zu tun haben muss.
Jetzt als Kunsthistorikerin hängt man so ein bisschen an Dingen. Das heißt, man macht Erinnerungen an Gegenständen oder an Gebäuden fest. Wenn ich an meine Heimatkirche denke, wenn die Predigt mal nicht ganz so mitreißend war, wie sie sonst mitreißend war, gab es Punkte, wo ich gerne gesessen habe oder wo ich gerne hingeschaut habe, einfach um die Gedanken zu konzentrieren, oder war das mir gut tat? Haben Sie so einen Punkt in der Laurentiushalle?
Für uns ist meistens der Blickpunkt das Kreuz, was ein Standkreuz ist und was beschriftet ist mit den beiden Begriffen Herr und Diener und was eben das Kernstück der Diakonie darstellt. Das war Pastor Strümpfe, glaube ich, beim Ausgestalten der Laurentiushalle besonders wichtig. Ich persönlich gucke sehr gerne auf das Abendmahlsbild, weil das besonders ist, in dem aus Keramik in Farbe und angestrahlt wird. Meistens, wenn Gottesdienst ist, werden auch Scheinwerfer angestellt, damit man vorne am Pult gut lesen kann und damit auch der Raum, der eigentlich der kirchliche Raum ist, angeleuchtet wird. Da passiert es manchmal, dass durch dieses Lichtspiel von der Beleuchtung von oben die Jünger, die um den Tisch, der eigentlich Jesus ist, noch mit Lichtpunkten beleuchtet werden. Das ist ganz interessant. Und ansonsten finde ich auch das Bild schön, weil eben Jesus der Einladende ist und man sich überlegt, die Jünger sind ja nur mit den Köpfen eigentlich dargestellt, um Jesus herum, nur die zwei untersten sind noch so halb dargestellt. Aber die Köpfe alleine sind interessant, weil sie so unterschiedlich sind und eigentlich eben die Unterschiedlichkeit der Anwesenden auch darstellen. Und weil man sich dann überlegen kann, wenn tatsächlich die Predigt langweilig ist, wer ist denn wer von den Jüngern? Und das ist manchmal ein interessantes Spiel.
Haben Sie Johannes schon ausgemacht?
Ja, wir haben vor allen Dingen ausgemacht, Johannes auch, aber noch mehr sind eben im Blick die zwei unteren Jünger, weil der eine seine Arme so hoch hebt wie, was habe ich denn da gemacht?
Hätte sie Judas?
Haben wir gesagt, ja. Das ist Judas. Und links ist der mit dem Schlüssel, das ist auch klar, dass das Petrus ist.
Da werden wir uns schnell einig werden.
Und Johannes ist sicher der natürlich dann seitlich von Jesus mit an erster Stelle ist und auch den Kopf so etwas runterbeugt.
Das wäre die klassische Geste sogenannten Lieblingsjüngers.
Ja. Wenn es an den Date nicht anders, aber anders ist eben ein bisschen, finde ich, fällt die Form raus, weil die Wand ansonsten eben sehr unterbrochen ist. Und gestaltet es mit eckigen Steinen und das Ganze eben einen runden Abschluss nach oben hat, das Bild. Das fällt ein bisschen raus. Aber inzwischen hat sich, glaube ich, jeder daran gewöhnt und wir sind dankbar dafür, dass Frau Nicolai uns das in den 90er Jahren zur Verfügung gestellt hat.
Ich habe mich gefreut beim Blick in die Fotokiste von der Bodenvase, die Sie ja heute noch dort stehen haben, der vermerkt, es ist ein Geschenk der Schwestern aus Speyer.
Ja, das ist eine Patenschaft zwischen der Anhaltischen Diakonissenanstalt und dem Diakonissenhaus in Speyer. Die besteht, denke ich, seit eben die Oberen aus Teltow kam und besteht eigentlich bis heute, war besonders wichtig natürlich zu DDR-Zeiten, weil wir dort auch unseren Horizont ein bisschen erweitern konnten durch die Schwestern dort, die uns oft besucht haben, die uns auch Dinge mitgebracht haben, die wir einfach für uns unerreichlich waren. Aber wichtig, das ging vom Geschirr, fing das an, bis eben über solche Dinge, diesen großen Krug, der immer bloß zu besonderen Festen bestückt wird, weil wir natürlich die Natur hier etwas schonen wollen, aber es gleichzeitig schön aussehen soll, der aber auch predigt und spricht für meine Begriffe, wenn er leer ist, weil er eben ein tönernes Gefäß ist und wer bibelfest ist, der weiß, dass es auch in der Bibel vorkommt, dass man sich damit selbst vergleichen kann, dass man, ja, auch manchmal so hohl ist, dass man gefüllt werden muss. Das kann man nicht selber, jedenfalls nicht mit allem, was der Mensch braucht. Und das Symbol, das ist deshalb auch so besonders, weil die Oberin von Speyer es höchstpersönlich mitgebracht hat, und zwar nicht im Auto, sondern im Zug, meiner Meinung nach. Haben die zwei Schwestern persönlich gefragt und sehr vorsichtig beim Umsteigen da Mühe gab. Und deshalb ist es für uns so kostbar, weil die Schwestern, die uns das geschenkt haben, auch nicht mehr leben, aber für uns eine wichtige Erinnerung an sie sind.
Ich habe zwei Fragen noch in petto und vielleicht ist Ihnen danach noch was wichtig. Die eine wäre, ich mag die Art, wie die Orgel nachträglich in den Innenraum reingesetzt wurde, so auf eckigen Stützen, so wie außen auch das Vordach vor dem Eingang ist, so hat man in die Orgel sehr pragmatisch und sehr maßstäblich da reingefügt. Welche Rolle spielt Musik oder spielte Musik bei den Gottesdiensten? Ich weiß, Lorenzos Orchester, aber ich sprach jetzt speziell nach der Orgel.
Die Orgel, die, wenn ich mich richtig erinnere, von Herrn Adam gebaut wurde, die ist leider nicht mehr in dem Zustand, dass wir sie spielen können. Man hat sie auch umgebaut nach der Wende. Durch eine holländische Firma ist der Spieltisch gekommen. Man hat die Pfeifen oben stehen lassen. Ja, weil wir auch das so empfunden haben, dass sie zum Raum passt. Und hat dann eine elektronische Orgel an die Stelle gesetzt. Aber es hat nach wie vor den Eindruck, weil die Pfeifen noch stehen, dass es die alte Orgel ist. Das habe ich auch als Verlust empfunden. Und selbst die elektronische Orgel hat jetzt auch ihren Geist aufgegeben. Und das ist die Frage eben im Zusammenhang mit der Nachnutzung dieses Raumes, ob da wieder eine Orgel hinkommt oder ob man sich eben behilft mit transportablen Geräten oder auf dem schönen Flügel spielt, der ja auch zu dieser Laurentius-Halle gehört und ein Erbstück ist.
Vermutlich ein Erbstück?
Ja.
Einer der Schwestern? Oder?
Nein, ein Arzt hat er gehört. Ah, okay. Er hat ihn uns geschenkt.
Ich hatte noch nicht das Vergnügen, ein Konzert in der Laurentius-Halle zu hören. Die Akustik ist wahrscheinlich gut.
Ja, das kommt darauf an, welche Instrumente. Also das Laurentius Orchester ist ja im Laufe der Zeit so stark gewachsen, dass und die Beliebtheit dieses Orchesters ist so stark gewachsen, dass wir die Konzerte nicht mehr in der Laurentius-Halle durchführen können, denn die Sitzplätze reichen nicht aus und diese Konzerte finden jetzt in der Auferstehungskirche statt. Aber die Abendmusiken, sie finden noch bei uns statt und die sind besonders geeignet für die Akustik in der Laurentius-Halle, nämlich eben für wenige Instrumente, für kleine Chöre, für ja, Gesang besonders, während eben so großes Orchester mit allen Instrumenten, die dazugehören, die Laurentius-Halle etwas überfordert, auch wenn man die Fenster öffnet. Das haben wir jetzt mehrmals erlebt und deshalb jetzt mehr die Abendmusiken wieder begonnen, die ja auch von einem Chefarzt und einem Klinikseelsorger ins Leben gerufen wurden und vorwiegend Leute von außen einladen, weil wir ja auch nicht mehr so viele sind, dass wir den Saal füllen könnten. Aber gut angenommen werden und für so kleine Besetzungen ist die Laurentius-Halle besonders geeignet. Man sieht ja auch im Altarraum, dass die Steine an einer Stelle so ein Stück extra auf Kante gestellt sind. Das soll diesen Schall noch etwas verstärken und dass die Rückwand mit diesen Lochsteinen gemacht ist, wo man sich auch von verspricht, dass der Klang aufgenommen und im Raum bleibt. Für Stimmen, für Chöre, für kleine Orchester eignet sich der Raum für Konzerte optimal.
Jetzt erlaube ich mir das Urteil zu sagen, es ist ein wirklich gutes Stück Architektur und Zeitgeschichte. Ich habe keinen Einfluss darauf, was mit diesem Gebäude passiert. Ich vermute, wir beide weniger.
Ja.
Aber was wir vielleicht beschreiben können oder was Sie besser beschreiben können als ich, ist die Frage, was hat denn die Laurentius-Halle zu bieten in den kommenden Jahren? Sie haben sie beschrieben als etwas, was sich eigentlich sehr unterschiedlichen Nutzungen angeboten hat. Was ist so die Stärke dieses Hauses, was die Laurentius-Halle gut vielleicht über die nächsten Jahre bringen könnte?
Also nach wie vor finde ich möglich, dass Veranstaltungen geistlicher Art stattfinden. Ich habe zum Beispiel jetzt das Désé-Gebet erlebt. Man kann ohne viel Zeitaufwand einen kleinen Stuhlkreis stellen für 10 bis 20 Personen, so wie wir es auch zum Weltgebetstag gemacht haben. Man kann aber auch die Stühle im Block stellen, eben zu Konzerten, zum Zuhören. Der Altarraum kann verändert werden, weil das Kreuz zu verrücken ist, der Altar ist zur Seite zu stellen, so dass dort ein Orchester, ein kleineres oder ein Chor stehen kann. Ich glaube, für musikalische Veranstaltungen wird sie nach wie vor gebraucht, wenn es nicht Teilnehmer über 600 oder 700 Leute sind. Und für Gottesdienste nach wie vor, weil, wie gesagt, das in einer Wohngegend liegt, wo doch viele Rentner wohnen, die weite Wege scheuen. Die kommen dann doch zu unseren Gottesdiensten. Und für Versammlungen, die die gesamte Landeskirche betrifft, auch. Es gibt eine Anfrage der Synode, dass sie da uns wieder tragen will. Der Synodengottesdienst wird auf jeden Fall hier stattfinden. Das kann ich mir vorstellen. Auch andere Gruppen, die eben Räume in dieser Größe brauchen, könnten dort sich versammeln. Tagungen und Konferenzen nach wie vor. Es kommt eben auf die Zahl der Teilnehmer an. Ich finde es praktisch, weil die Lichtverhältnisse gut sind, weil Nebenräume da sind, Toilette und Abstellräume, wo man auch Stühle wegnehmen kann und dazustellen kann. Durch den Flügel ist auch der musikalische Bereich variabel. Das könnte ich mir nach wie vor denken, dass andere Gruppen sich da einmieten und den Raum nutzen.
Jetzt bin ich neugierig und schieße doch noch eine Frage hinterher. Ich streite mich immer mit dem Kollegen, wenn ich mit einer ganz weltlichen Tagung in einer Kirche bin, verändert das auch die Tagung? Glauben Sie, dass, wenn ich jetzt mit den Studierenden über etwas spreche, was nicht mit Kirche zu tun hat oder mit Fachleuten und ich mache das in der Laurentius-Halle, ist das eine andere Veranstaltung, als wenn ich es in einem Hörsaal mache?
Das glaube ich schon, weil der Altarraum da ist, dass er wahrgenommen wird, dass sich manche dann sich damit vielleicht auch beschäftigt, obwohl die Konferenz ein ganz anderes Thema hat, dass es einen Einfluss nimmt, dass man vielleicht bei denen, die wissen, was hier mal war, eine Rolle spielt, das wird unterschiedlich sein. Ich kann mir auch Leute vorstellen, die gar keine Beziehung zur Laurentius-Halle haben und die da eben hingehen, ich mache eine Tagung und das ist es. Aber eigentlich ist das doch immer mit dabei. Ist ja nüchtern, ja, und war ja auch von Anfang an als Mehrzweckhalle geplant, weil man beides brauchte. Aber ich glaube, dass nach wie vor die Glaswand wirkt und dass man den Altarraum wahrnimmt und dass das schon auch die Gruppe beeinflussen kann, die da drin mit einem ganz anderen Thema beschäftigt ist.
Ich erlebe es zumindest bei Kollegen, die sich mit DDR-Architektur beschäftigen, die gesagt haben, guck dir das Ding mal an, das hat die HP-Schale und das ist besonders. Und die haben mit Kirche nichts am Hut. Ja. Das heißt, manches, was vielleicht auch aus diesen pragmatischen Bedingungen entstanden ist, kann vielleicht auch so eine Brücke sein, um auf verschiedenen Ebenen da ins Gespräch zu kommen, weil jeder anders auf das Gebäude gucken kann.
Das Pragmatische kam einfach daher, weil man bauen musste mit dem, was man hatte. Mhm. Und weil der Bauherr auch einen Sohn hatte, der Architekt war.
Das ist halt verkehrt.
Auch eine Rolle gespielt und der eben auch diesen Auftrag hatte, beides zusammenzubringen, sowohl den Gottesdienst als auch den ganz normalen Alltagsrhythmus und besondere Versammlungen und Veranstaltungen. Es ist begrenzt von der Anzahl der Leute, die sich da versammeln können, aber es gehört nach wie vor zusammen. Ich kann das jetzt schlecht trennen, weil ich immer hier war, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die von außen kommen, oder selbst natürlich am ehesten, wenn man Musik hört und guckt sowieso nach vorne zu denen, die die Musik machen, aber auch bei anderen Konferenzen habe ich eben immer bloß im kirchlichen Raum erlebt. Das konnte ich nicht beobachten, wie die Außenstehenden darauf reagieren. Aber es ist nach wie vor ein besonderer Raum. Das auf jeden Fall, das merkt man auch, wenn Leute von außen kommen. Es waren jetzt zum Beispiel sehr viele beim letzten Konzert Leute, die im Theater arbeiten, dabei, die sonst nie in die Laurentiushalle kämen, wenn sie nicht diesen Anlass des Konzertes hätten. Da glaube ich schon, dass die sich da wohlfühlen und nach vorne gucken und das auch wahrnehmen, was da ist. Ob sie das alles deuten können, ob sie das beeinflusst, das kann ich ganz schlecht nacherfinden.
Da stecken wir beide nicht drin, Schwesterhelle.
Ja, aber für möglich halte ich das. Weil ein Raum immer irgendeine Wirkung hat auf jemanden, der ihn zum ersten Mal betritt, sowieso.
In jedem Fall. So wie es mir ging, als ich in Mutterhaus zu Ihnen kommen durfte oder als ich zum ersten Mal ins Mutterhaus kam, man merkt, es ist ein spezieller Ort. Dann darf ich mich bedanken, dass Sie mich mitgenommen haben. Zum einen, dass Sie die Fotokiste und auch ein bisschen die Dokumente und die Erinnerungen geöffnet haben und mitgenommen haben von der Zeit, als man mit dem, was man hatte, etwas Gutes versucht hat zu tun, über das sich ändernde Leben in der Halle bis hin zu dem Gedanken, in dem Raum steckt noch sehr viel drin und kann noch sehr viel Leben drin stecken.
Das nehme ich schon an. Es ist nicht mehr das Herzstück unserer Arbeit oder der Schwesternschaft auch nicht, aber es ist ein ganz wichtiger Raum, außen und innen miteinander zu verbinden. Und es kommen jetzt sehr viele Leute mehr von außen, als wir selber dort uns versammeln können. Wir haben 14-tägig nur noch Gottesdienst. Es kann auch sein, dass wir mal ganz in die Auferstehungskirche gehen. Aber die Halle bietet sich an für Gruppen, die musizieren, die sich versammeln, die einfach diesen Raum nutzen, weil er sieht auch heute noch nicht so aus, als würde er in der nächsten Zeit zusammenfallen.
Da würde ich Ihnen sehr zustimmen.
Stabil aus.
Zumindest hat uns die Laurentiushalle zu diesem Gespräch gebracht. Insofern bin ich dem Gebäude sehr dankbar und bedanke mich bei Ihnen für die Zeit, die Geduld und die Offenheit. Schwester Heller, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Danke Ihnen.